Hallo Matthias.
Hallo Sven, wie schön,
Na?
dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch, wieder da zu sein. Also fast, jedenfalls im Bild.
Wir haben dich alle vermisst.
Naja, weiß ich nicht, ja. Ich habe
Ja.
euer Gespräch gesehen, ich fand das großartig und habe auch zur Kenntnis genommen, dass zumindest vereinzelt die Forderung, doch Herr Böttcher soll auch weggehen und Herr Pohlmann solle jetzt jede Woche wiederkommen. Ich habe ja nichts dagegen, aber.
Ja, wir kombinieren das mit der Forderung, dass ich niemandem mehr ins Wort fallen darf.
Ja, stimmt. Das könnte dann.
Und dann könnte Dirk die Sendung alleine übernehmen.
Ja, können wir ja mal besprechen.
Ja.
Gut.
Oder wir machen einfach weiter wie bisher.
Ja, auch eine gute Idee. Wie ist es euch ergangen? Wie ist es denn so? Wie ist es bei dir? Und, also du siehst ja, ich bin noch nicht ganz fertig in meinem Dänemark.
Ist das ein Haus, was du dir gerade anguckst?
Das Einzige, was ich mir leisten könnte, ist das. Also das ist
Ich beschreibe das mal für unsere
Ja,
Podcast-Zuschauer.
es ist ein
Das sieht so ein bisschen
Podcast-Zuschauer,
aus wie
sehr
eine
schön.
Hobbit-Höhle im Winter.
Ja, so man merkt es auch so, die Größe, das ist, was man sich so. Ich bin ja irgendwie bescheiden ausgestattet finanziell. Also so ein Zimmer wird wohl gehen. Ich bin noch dran. Also an der Diskussion, wenn wir es ernsthaft, das ist ja so ein Special Interest Thema, glaube ich. Es
Ja.
gibt durchaus Menschen, die das interessant finden, was ich da jetzt gerade mache und treibe. Ich weiß nicht, wie es, ob es für alle was ist. Also
Also
es
mich
ist.
interessiert's.
Ja, gut, ich versuche es, aber dann lass es mich kurz machen.
Ja.
Das ist ja durchaus ernst. Also wir wollen und werden dann wohl rausgehen bis zum Sommer nach Dänemark. Nur es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also wenn man sagt, das ist ja EU, da kannst du einfach was mieten und umziehen. So ist es nun, weiß Gott, nicht. Und ich lerne jetzt sehr viel im Crashkurs, also über die speziellen dänischen Verhältnisse. Kriege natürlich auch viele Fragen, wie es mir da so geht und wie man das so macht, aber auch Hilfsangebote zum Glück, zumindest Rat, Hilf. Es ist nicht ohne. Also man kann nicht einfach, in denen die Dänen mieten zum Beispiel keine Häuser. Die Dänen kaufen nur Häuser. So, wenn man jetzt irgendwie kein Geld hat, also ein armer Künstler aus Deutschland, das ist ein klares Signal. Wir haben nicht unbedingt auf dich gewartet, Sven. Und wenn du hier, kriegst natürlich auch keinen Kredit. Kriegst ja keinen Kredit in Dänemark und auch keinen in Deutschland. Das heißt, du müsstest zum Bahnhof und gucken, wer leiht mir denn ein bisschen Geld. Und das sind alles so diese Schwierigkeiten, die man vorher nicht unbedingt sieht.
Wenn ich das mal in den Worten eines Macron-Beraters sagen darf, in
Ja.
Sachen Kommunikation, also auch Dänemark arbeitet an der qualitativen Aufwertung der Bevölkerungsstruktur, indem sie sozusagen selektive Migration begünstigt. Reiche rein, die anderen können draußen bleiben, oder?
Ja, aber das auf einer sehr, sehr charmanten und netten. Kommunikativ zumindest, also man sagt, klar, wir sind ja EU, kommt doch rein und insbesondere gewisse Regionen, die wir uns natürlich auch angucken, weil ich will ja nicht irgendwie, will ja nicht bis zum Skagerrak oder irgendwie bis kurz vor dem Polarkreis, denn du kennst meine, ich gehe ja nicht freiwillig weg und ich möchte auch nicht aus der Welt, sondern ich möchte durchaus, das hier ist mein Land oder das ist nicht nur mein Land, das ist unser Land, das ist meine Heimat und ich mache das nicht freiwillig, dass ich dieses Land verlasse. Und habe auch nicht vor, mich dann irgendwie mit Blick nach Norden irgendwo auf den Felsen zu setzen, sondern durchaus hier mit dafür zu sorgen, dass wir
Oder
das
auf so
hier.
eine Eisscholle.
Ja, auch Knut der Eisbär, genau so.
Ich dachte eher an die Lösung der alten Frage in diesen mythologischen Erzählungen über die nordeuropäischen Völker, die einfach dann die alten Menschen auf die Eisscholle setzen und dem Meer überantworten.
Ist es schon soweit? Ja. Nein, aber was du ja auch mit Dirk letzte Woche also angesprochen hattest, diese Entfremdung, ich fühle mich hier nicht mehr zu Hause, ich bin hier fremd und das wird auch so bleiben, durch das, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Und ich habe jetzt die Wahl zwischen fremd und fremd. So, und das heißt, ich muss dann ja auch mit meinen paar Leuten sagen, wo können wir denn uns vorstellen in der verbleibenden Zeit, und man weiß ja nie, wie lange die so ist, kann ja auch morgen, kann ja auch 20 Jahre dauern, kann auch morgen vorbei sein, wo wollen wir, haben wir denn das Gefühl, dass wir atmen können und ein bisschen frei sind zumindest so. Das ist ja der Hintergrund. Ich muss mir da jetzt nur einreden, um den Bogen zu schließen, also dass ich doch schon immer mal nach Dänemark auswandern wollte, weil sonst ist das für mich zu stressig. Also ich sage, ich fahre da jetzt, ich will da jetzt hin, ich will nicht hier weg, ich will da hin. Und ja, die Probleme muss man mal gucken, wie wir die lösen. Es ist nicht einfach. Also die Dänen haben auch, das mache ich noch und dann machen wir was anderes, haben ganz lustige Vorstellungen, was ihre Autos betrifft. Weil es gibt in Dänemark, also ich weiß nicht, ob du so Kleinwagen kennst, Du hast ja nur so die.
Ich fahre immer nur so große Limousinen. Ja,
genau, diese großen SUVs.
Da ist der Energieverbrauch einfach besser.
Ja, also dein SUV, den wir ja, der ja in Köln auch bekannt ist, also dein 55.000 Euro SUV, der würde in Dänemark plus 180% Luxussteuer kosten. Also 130, na, ich kann nicht ausrechnen, eher so, weiß ich nicht, 180.000. Das ist normal und das gilt bei jedem Auto. Bei ganz kleinen Autos ist es so, dass man in Dänemark nur 105% Luxussteuer zahlt. Also für so ein 10.000 Euro Toyota bezahlst du dann halt nur 22.000 ohne Fußmatten. Das ist eine Spezialität.
Hat das eine
und man darf auch keine
Bewandtnis
Autos
irgendwie? Geht es um ja, die Vermeidung genau von Straßenverkehr? Oder?
Aber auch, die Autos ist ein Luxusgut. Also man braucht es ja nicht. Das ist Quatsch, man braucht es natürlich schon auf dem Land. Aber wer sich sowas leisten kann, der soll dann auch einen Beitrag leisten zu den anderen schönen Dingen, die die Dänen ja durchaus organisieren. Dass sie sagen, wir haben ein tolles Gesundheitssystem, das auch frei ist für jeden und umsonst. So. Also das ist nicht wie hier. Das ist nicht so kompliziert. Das muss ja jemand bezahlen und das können ja die, die sich Autos leisten können. Das kann man ja auch argumentieren.
Ja.
Es ist dann in Ordnung, in dem Moment, wo ich sage, ich habe einen 13 Jahre alten Peugeot, dem das P abgefallen ist. Der hat einen Marktwert von 500 Euro, könnte ich ja mitnehmen. Ja, aber ich zahle sogar noch 500 dazu. Aber das ist nicht so. Da sagt der Däne ja, nein, nein, die 105% gelten ja auch quasi fast auf den Anschaffungspreis von vor 13 Jahren. Und dann stehst du da und sagst so, okay, mein 500 Euro Peugeot, wenn ich den mitnehme, kostet er mich nochmal so 10 oder 12. Das ist vielleicht doch nicht die Lösung. Ich werde weiter berichten. Also
dafür kommst du dann in ein florierendes Gesundheitssystem.
Genau, ich brauche kein Auto, ich gehe einfach ins Krankenhaus. Das war aber nicht das, was ich jetzt vorhatte in den nächsten Jahren.
Oh Mann.
Ich wollte schon weiter arbeiten. Und,
also muss man sich leisten können, Dänemark?
Naja, man muss Lösungen finden. Klar, wenn man in Dänemark ist, das spreche ich ja auch mit den Menschen, mit denen ich da jetzt spreche, also den potenziellen Verkäufern, das geht ja gar nicht anders, wo ich überhaupt kein Geld habe, egal. Aber wenn ich mit denen spreche, wenn du in Dänemark bist, dann ist das prima. Weil es ist ganz leicht, es ist leicht, Häuser zu kaufen, nicht wie hier. Also das ist auch nicht so teuer. Also die verkaufen und kaufen ständig Häuser. Und du kriegst natürlich als Däne einen Kredit über 80% dieses Hauspreises. Also das ist für Dänen ist das ganz normal und fein. Nur wenn du rein willst, ist es schwierig. Mhm. Mhm. So, Schluss mit Dänemark. Ich berichte weiter. Wenn die Fotos da sind aus dem Labor, ja, die 700 Dias, die müssen ja alle noch entwickelt werden. Also sobald wir damit fertig sind.
Die sind im Labor.
Ja, wie es sich gehört.
Also da muss ich sagen, da kann ich direkt schon meine erste politische Forderung auch vorbringen. Ich bin für einen Lockdown, um die Überlastung der Labore zu vermeiden.
Der Fotolabore, damit ich schneller meine Dias zeigen kann. Ja, finde ich gut.
Ach so, du hast sie ins Fotolabor gegeben. Ich dachte, ins Testlabor.
Naja, nee, die sind ja. Okay. Nee,
die sind überlastet, das stimmt, ja. Die sind total überlastet. Die Labormitarbeiterinnen sind am Ende mit ihren Nerven. Die haben ja bis vor kurzem noch diese Jerusalemmer Challenge gemacht und haben irgendwie sich beklatschen lassen. Die kleinen Labormäuschen da. Ja, um das mal so ein bisschen sexistisch auch darzustellen. Und jetzt sind die halt echt am Ende und werden gewissermaßen auch verhöhnt von Menschen, die jetzt sagen, wir können so weitermachen wie bisher. Mhm. Und deshalb bin ich für einen Lockdown. Du weißt, ich bin ein großer Freund des Lockdowns. Ich finde, wir sollten auch den Lockdown noch nutzen, solange überhaupt noch die Gefahr besteht oder die Hoffnung besteht, dass dieses Virus weiter die Welt in Atem hält. Ich habe ja ganz große Sorgen, dass eigentlich das Ding jetzt zusammenbricht. Und wir haben noch so viel Schönes vor, der Karl Lauterbach und ich. Und jetzt entstehen da so viele Dinge. Also ich habe da Dinge, die mir echt Sorgen machen. Also diese seltsamen Montagsspaziergänge, wo die Leute alle auf die Straße gehen, das nimmt ja überhand. Hast du es mal gemerkt, dass in jeder Stadt finden sich jetzt Leute, die da irgendwie da was dagegen haben, gegen diese Pandemie? Mhm. Oder? Dann die Presse auch, die berichtet überhaupt nicht mehr so in so einer geschlossenen, überzeugenden und auch verantwortlichen Art und Weise. Da gibt es dann plötzlich so Berichte, wo man Sachen lesen muss, keine Ahnung, dass der PCR-Test vielleicht gar nicht so viel bringt oder dass die Impffolgen gar nicht so folgenlos sind. Also das macht mir auch Sorgen.
Hm. Da tanzen oder? Einige aus der Reihe, meinst du, oder da versuchen tanzen. Es. Ja,
ja, ja.
Aber und, wir haben doch, ja. Mach ruhig, aber die haben ja schon, du und also als Macron-Berater und auch die unsere neuen politischen Verantwortlichen, also wenn ich das richtig gelesen habe in der letzten Woche, Sind die doch aber entschlossen, das wieder die Reihen zu schließen. Also wenn ich so Fancy, oder wie die heißt, Fancy Naser, oder ja, diese unsere neue, wie heißt sie?
Nancy Faeser.
So
die, die hat diese Waffe für Enterprise erfunden.
Genau. Ja, die hat doch gesagt, man muss ja nicht sich versammeln, um seine Meinung zu äußern. Interessante Vorstellung.
Ja, und man impft sich ja auch, man wird ja auch niemand gegen seinen Willen geimpft.
Nein, weil wenn die Impfpflicht kommt, dann wollen sich ja alle freiwillig impfen lassen. Das hat Karl gesagt.
Karl gesagt.
Das ist doch eine Logik, die es in sich hat. In sich hat. Einigen Irrsinn. Also von daher tun wir ja alles, um die Reihen zu schließen.
Ich habe Sorge, dass diese Versuche, die Reihen zu schließen, davon berichten, dass die Reihen einfach nicht mehr geschlossen sind.
Mhm.
Und dass das System eigentlich auch schon ziemlich wankt und bröselt. Ich glaube auch, das ist nicht mehr so sichtbar. Also ich habe jetzt eine Diskussion auch mit dem Gunther Frank gemacht und der hat gesagt, also die Impfschäden sind sicherlich um das 20- bis 40-fache in der Dunkelziffer höher als das, was man öffentlich sieht. Auch das wird sich bemerkbar machen. Menschen bekommen ja auch jetzt gesagt, sie haben zwar die Spritze gekriegt, gelten aber nicht mehr als geimpft. Da ändert sich ja vieles. Mhm.
Ja, oh ja, Darf ich einmal
schon reden? Ja, natürlich.
Ganz kurz, weil ich muss ja auch mal, ich unterbreche dich jetzt einfach und dann beschweren sich alle, dass ich nicht dazwischen reden soll. Also dieses, dass man nach 3 Monaten wieder Lepra hat, also während die anderen Länder ja, glaube ich, sagen ja 12 Monate genesenen Status, das darf ich das kurz erwähnen. Nur weil es auf meinen Zetteln steht und weil ich es meine, wir haben doch jetzt das zurückgestuft auf, du bist nur noch 3 Monate genesen, oder?
Das hast du. Aber minus 28 Tage.
Genau. Oh, du bist genau. Oh, guck mal, wie heißt schön, dass wir mal reden. Ah, du kannst auch Mathe. Ja, ich bin da auch drüber gestolpert, weil ich dachte, ja, Mensch, der Test muss doch, also erklär du es sonst, der Test, erst nach 28 Tagen wird das quasi anerkannt, dann bist du ja wieder genesen. Also der muss schon mal 28 Tage zurückliegen, der PCR-Test, mindestens und höchstens 90 Tage, richtig?
Irgendwie sowas.
Ja, auf jeden Fall dazwischen bleiben nur 2 Monate genesenen Status.
62 Tage.
Ja, also gut, ja, das ist ja... 2 Monate, ja gut. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben.
In der Schweiz ist man 12 Monate genesen.
Ich glaube, sie wollen schon wieder zurück auf 9. Aber gut, ja. In den anderen Ländern ist das nicht so geschlossen wie bei uns. Das stimmt schon. Wir sind da schon weit vorne. Hm. Aber das ist ja auch, ich meine, was machen wir denn jetzt, du und die Macron-Freunde? Also wenn das jetzt so weiter bröselt, die Idee ist ja richtig. Also 2 Monate ist man jetzt nur noch genesen und der zweifach geboosterte, nee, der zweifach geimpft plus geboosterte, der ist dann irgendwie weitere, was denn, 4 Monate? Ich bin ein bisschen
Ich würde sagen, wir machen mal einen Lehrgang.
Ja, bitte.
Ja, für dich und für alle unsere Zuschauer, fit für das dritte Jahr Corona. Und ich denke, wir sollten da auch das Lehrmaterial, offizielles Lehrmaterial aus den Amtsstuben Deutschlands nehmen. Da haben sich kluge Köpfe, ich glaube, da war ein Budget für tolle Grafiker auch da. Zum Beispiel haben wir hier etwas vom Gesundheitsamt Forchheim.
Oder Forchheim. Ja, lieben Gruß und Dank an Silvia aus Forchheim. Ja.
Also das stellen wir jetzt den Menschen zur Verfügung natürlich auch zum Download, damit sie sich selber orientieren können. Weil das ist ja die dramatische Frage, was muss ich bei einem positiven PCR-Test tun? Hat man ja ab und zu mal, ne? Und dann ist ja die Frage, was macht man dann?
Und also sowohl
ich denke, dies, das gehen wir mal gemeinsam
das
durch.
Das gehen wir durch, ja. Und sowohl dies, der Hinweis, es wird vor unserer oder bei unserer Premiere dann auch in der Videobeschreibung stehen, wo diese Links sind, zu denen, dass man jetzt das Dokument auch mal angucken kann, was wir jetzt auch tun. Ja, also wir werden das natürlich auch vortragen, aber falls das jemand sehen möchte. Und ich habe das angeguckt, nicht verstanden und lass mich jetzt gerne von dir coachen, weil solange ich noch hier bin, möchte ich natürlich auch keine Fehler machen und fit sein fürs dritte Pandemiejahr. Also schieß bitte los. Ich nehme, ist ja noch diese 30 Seiten aus Niedersachsen, aber wir fangen mit Forchheim an.
Das ist schon. Also wir sehen ein Verlaufsdiagramm für die Leute im Podcast. Es beginnt mit der Frage, was muss ich bei einem positiven PCR-Test tun? Und dann gibt es immer so Entscheidungsbäume, ja, nein, vielleicht, weiß nicht, divers. Mhm. Und dann kommt man dann irgendwo raus und es beginnt schon mit dem ersten Satz, gehen Sie sofort in das Gefängnis, gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 4.000.
Das steht ja nicht.
Was steht da?
Das ist so ein Ähnliches. Das ist nicht ganz so. Häusliche Isolation. Regeln einhalten und ganz wichtig, separieren Sie sich von allen Haushaltskontakten. Das heißt, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung oder 3 gehst du dann erstmal mit deinem Orangensaft in den Schrank und trinkst den dann mal schön aus. Da, so weit sind wir jetzt.
Jetzt sitze ich, also der erste Schritt ist vollzogen. Ich bin sofort nach Hause gefahren.
Ja.
Ganz schnell. Habe die währenddessen die Regeln eingehalten und sitze jetzt mit meinem Orangensaft
im Schrank.
Im Schrank. Ja. Und jetzt mache ich Punkt 2.
Richtig.
Ich warte auf den Anruf des Gesundheitsamtes mit meinem Handy.
Ja.
Und habe auch gleichzeitig dabei Verständnis, dass ein Rückruf aufgrund der Fallzeit derzeit 24 bis 120 Stunden dauern kann.
Richtig. Ich habe da nicht angerufen, aber wenn da irgendwie so eine Casio-Mozart-Nachtmusik in der Dauerschleife läuft, wäre innerhalb von 2 Stunden tot. Aber gut. Das
wie viele Tage sind denn 120
Stunden? Tage. Also das sind 5 Tage.
Ja, 6 sogar?
6, 5 mal 20 sind... Nee. 5 mal 4, nehme ich aus, sind 5.
Auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall ganz,
also 5 Tage im Schrank mit Orangensaft. Und die anderen dürfen dir ja auch nichts Neues geben, weil du bist ja irgendwie jetzt halt abgesondert in der häuslichen Trennung von den anderen Hauskontakten.
Das ist sicherlich sehr gut für erkrankte Menschen, wenn man
die... Moment, du hast nur einen positiven Wissenschaft.
Also ich bin ja gar nicht krank. Also, das kommt Sinn. Der nächste Schritt ist jetzt... Haben Sie Symptome?
Ja.
Ich habe Symptome, zum Beispiel Schnupfen, Husten, Fieber, Durchfall, Gliederschmerzen, etc.
Mhm. Hast du nicht, ja.
Nö,
das hast du nicht.
Habe ich nicht.
Hast nichts,
bist gesund. Habe ich nicht. Bleibe ich denn jetzt trotzdem im Schrank, oder?
Ja, also, Moment, du hast jetzt 5 Tage aufs Gesundheitsamt gewartet, dein Orangensaft ist alle, hast immer noch keine Symptome und das würde heißen, ab da 10 Tage Quarantäne.
Ach so, muss ich dann Abstriche machen, ja?
Aber da es sich ja um ein Fließ- oder Flussdiagramm handelt, glaube ich, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du Symptome hast in deinem Schrank. Du wolltest mir das erklären. Guck mal, das ist kompliziert. Dann musst du erstmal eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bestellen. Dann bei starken Symptomen musst du den Rettungsdienst rufen. Und ansonsten musst du 10 Tage auch im Schrank bleiben.
Also aber erst nachdem ich die Arbeitsunfähigkeit vom Hausarzt angefordert habe, wenn ich Atemnot habe, darf ich das nachher ersticken.
Ja, genau. Und dann, also wir sind in beiden Fällen, nachdem wir 5 Tage aufs Gesundheitsamt gewartet haben, auf den Rückruf im Schrank, sind wir ja noch weiter in Quarantäne, mit oder ohne Symptome, ist egal.
Okay.
Vorzeitige Beendigung der Quarantäne.
Ab ist die gewünscht? Kann gewünscht. Ja auch sein, dass man sagt, nee, ich möchte
nicht. Nee, ich bin jetzt gerne hier. Ja.
Kann man auch noch Quarantäne dazu buchen? So.
Ja. All inclusive, ja, okay.
Ja. Aber ist die gewünscht?
Ja oder nein, ist die gewünscht? Also wenn man
sagen wir mal, ja, ich möchte da vorher raus. Was mache ich dann?
Ja, ich möchte wieder arbeiten. Ja, Freitestung nach 7 Tagen möglich. Kannst du also, das muss ich aber jetzt auch verstehen, das ist mit diesen Ja-Nein-Möglichkeiten.
Wir können das ein bisschen raffen, das ist, glaube ich, ziemlich, man muss dann alles Mögliche machen, muss Geruchs- und Schmacksverlust berücksichtigen.
Ja,
man
muss es wirklich tatsächlich, klickt einmal diesen Link an, es ist großartig, es wird immer komplizierter, muss über das Gesundheitsamt dann irgendwie den im Auftrag beim ASB, was ist das, Samariterbund, nee, also jedenfalls muss man da irgendwo Tests hinschicken, dann Gesundheitskarten und Ausweisdokumente nach 10 Tagen mitbringen, also ich fürchte, wenn man dann zweimal sich mit dem Antigen-Schnelltest, dann muss man Fotos schicken und das ist...
Muss man Fotos von seinen Initialen.
Nur was ich faszinierend finde, ist, wenn du das versuchst, dich da irgendwie freizutesten, am Ende, bei diesem, wenn man einen zweiten Test macht, hier steht ja dann erster Test zur Freitestung, ja, nein, grün, rot.
Vielleicht,
divers. Vielleicht, weiß nicht, habe ich vergessen. Bin mittlerweile seelisch zerrüttet in meinem Schrank, aber wenn das dein zweiter Test zur Freitestung ist, sagen wir mal 9 oder 10 Tagen, dann musst du das Gesundheitsamt anrufen. Und da gehen wir zurück auf Punkt 1. Wir erinnern uns,
das dauert wieder 120 Stunden.
5 bis 6 Tage dauern, bis da jemand rangeht.
Also ich fordere gleich noch einen Lockdown zur Vermeidung der Überlastung der Gesundheitsämter.
Ja. Also da. Weil
das ist das, oder?
Ja, die haben ja auch die Kontaktverfolgung schon vor circa im März 20 aufgegeben.
Mein Gott.
Ach so, du hast mich gefragt, als wir ganz kurz sprachen, wie teuer eigentlich diese Corona-Warn-App war. Hast du es mittlerweile rausgekriegt?
Ich habe das rausgekriegt, 130 Millionen.
Ja, genau. Guck mal, das ist ein Schnäppchen, oder?
Das ist ein Schnäppchen. Und ich meine, es hat auch wirklich was gebracht.
Ja.
Ich möchte nicht wissen, wo wir ständen, wenn wir diese App nicht gehabt hätten.
130 Millionen besser. Dann wäre
möglicherweise die Stell dir mal vor, wie überlastet die Gesundheitsämter und Labore dann wären.
Ja, das möchte ich lieber gar nicht. Aber wir schon dieses schreckliche Flussdiagramm mit Foto an Corona, CT, irgendwas.
Ja.
Das Labor ist bestimmt auch überlastet, das Fotolabor. Was ich ja noch faszinierender finde, müssen wir wirklich ganz kurz machen, diese Corona, die Winterruheverordnung in Niedersachsen, weil meine Tochter mich ja darauf gebracht hat, ich habe es ja auch schon kurz kommentiert in irgendeinem Telegram, und die einfach nur diese 3 Stunden durchgearbeitet hat, weil sie sich fragte, darf ich denn jetzt weiter Fahrstunden machen? Test, also Fahrschulprüfung finden eh nicht mehr statt. Das hier in Niedersachsen seit 1,5 Jahren wird das auf den Stapel gelegt. Mhm. Und ich verstehe auch, dass die Mitarbeiter den unteren Teil des Stapels gar nicht mehr erreichen können, weil das so schwer ist da drauf. Also, dass das nicht mehr abgearbeitet wird und dann man lieber sagt, ja, guckt euch das doch mal an, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Also es ist offenbar, wird das einfach jetzt mal liegen gelassen. Also die Neuanmeldungen sollen sich direkt vor der ersten Theoriestunde für die praktische anmelden, damit das noch 2025 klappt. Aber die Frage war trotzdem von meiner Tochter, darf ich denn jetzt überhaupt in ein Auto steigen als Gesunde, also als Non-GMO, früher hieß das Gesunde, und darf ich dann überhaupt nochmal ein bisschen fahren üben, und es stand keine Antwort drin, aber es waren ja 30 Seiten und die hatte ich dir ja auch dann geschickt und dich gebeten um Rat, dass du mir ein bisschen hilfst und meiner Tochter.
Gerne, gerne.
Dann, ich bin auch trotz bestandenen Abiturs, es ist nicht einfach.
Also ich muss ja sagen, dass ich das Ganze auch erstmal als literarisches Werk gewürdigt habe, dass man so eine Corona-Verordnung mit so einem poetischen Namen wie Operation Winterruhe betitelt, das hat mich schon angerührt. Also wir sind, wie gesagt, nicht nur das Land der Richter und Henker, sondern auch das Land der Dichter und Denker. Und ich finde, das kann in so einer Corona-Verordnung auch mal sichtbar werden. Also auch wenn sie, glaube ich, nur für 2 Wochen gilt, oder? Winterruhe.
Ja, ich glaube bis 15. Nee, was hatten wir gesagt? Ja, vom 15. bis zum 1. Februar, glaube ich. Und dann kommt, glaube ich, die Februar, Anfang Februar-Verordnung. Die wird aber sicher 80 Seiten dicker.
Ja.
Und gilt dann wieder für circa 8 Tage. Das ist, also wir hatten ja nur die Kurzfassung uns angeguckt. Also das Gesetz habe ich auch angeguckt. Das ist sehr klein gedruckt. Jetzt ist aber, das ist ja quasi in einfacher Sprache die Kompaktfassung von 30 Seiten.
Ich finde das ganz schön kompliziert.
Ja, nur wenn du das schon sagst, also du bist irgendwie Doktor und wenn du das nicht, dann können wir ja
nochmal das. Also wir können ja uns mal angucken, die Seite, wo es um die 2G und die 2G-Plus-Regel geht. Das ist, glaube ich, die Seite, ist das Seite 18 oder was? Ja,
ja, ich versuche das auch mal zu finden, ja. 2G-Plus, ach ja, das ist ja, ja, das ist aber, wir haben es ja insofern einfach, weil wir ja gar nicht gucken müssen bei den. Oder doch, bei den 2G-Plus, ungeimpfte Personen, Kontaktregelung, Kinder und Jugendliche, Testnachweise, wo möchtest du gerne gucken? Was möchtest du mir erklären?
Ich finde es einfach sehr interessant, dass man auch, ich denke mal erstmal, was ist zum Beispiel geimpft, ne?
Ja.
Was ist das überhaupt? Hast du die Seite jetzt gerade?
Ja, ja, bestimmt. Also, was ist geimpft? Ja, ach so, das ist ja immer, da sind viele Spritzensymbole, die fand ich sehr schön.
Nee, ja, ich dachte eher, dass, wo es darum geht, Moment. Das war mir nicht klar. Ich sage mal so, vielleicht kannst du mir das auch erklären. Ich wusste auch nicht, dass da so viel Rassismus am Werk ist bei diesem 2G. Erstmal, wer denkt, denke ich, geimpft ist, 2G ist geimpft und genesen. Und geimpft ist eine Person mit Nachweis der vollständigen Schutzimpfung. Und dies ist der Fall, wenn seit der Zweitimpfung, wichtig auch nach Johnson & Johnson, ist zweite Impfung notwendig, 14 Tage vergangen sind. Nach Genesung gilt dies ohne 14-tägige Frist bereits nach einer Impfung.
Ja.
Hä?
Was? Okay. Nee, ja, nee. Mach nochmal.
Du bist wenn jetzt geimpft, Leute, wenn du zweimal geimpft bist und wenn du einmal geimpft und genesen bist.
Ja, ich gucke mir gerade diese Spritzen, diese
Nee, du musst dir das angucken mit 2G+.
Ja, ja, so, ich
gucke genesen im Sinne der Verordnung. Erstmal,
muss ja richtig machen. Ja,
ist eine Person mit genesenen Nachweis, das heißt positiver PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal 90 Tage, 3 Monate zurückliegt.
Ja.
Das ist das, was wir gerade gesprochen haben.
Ja.
Und jetzt gibt es ja noch Sonderfälle,
die
auch dazugehören, das ist also nochmal ein Plus, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Und Personen, die sich nicht impfen lassen dürfen, diese Personen benötigen einen People of Color Antigen-Test und ein ärztliches Attest.
Auch noch dazu, ja, den People of Color, da steht POC.
Das heißt People of Color, das habe ich an der Universität so gelernt.
Ja, das ist richtig. Also das würde heißen, man braucht einen POC Antigen-Test, aber das heißt nicht, dass man...
Das heißt, Menschen mit einer Aversion Menschen mit dunkler Hautfarbe, die darauf positiv ansprechen und ein ärztliches Attest bekommen, die dürfen auch gemäß der 2G-Regel.
Wenn sie sich nicht impfen lassen dürfen.
Sich also nicht impfen lassen dürfen, haben die Zutritt zu Leistungen.
Aber also gut, das ist ja Spiegelfechterei. Es gibt ja schon mal gar keinen, der sich nicht impfen lassen darf.
Ach so.
Also wenn man da noch hinzufügt, und dann brauchen sie dann auch noch einen POC-Test. Nee, nicht POC, ja. POC, ein Antigen. Was heißt denn PCR? Ist das auch irgendwie
PCR ist Political Correctness Racism.
Ja. Okay, ich glaube, damit ist was anderes gemeint. Aber
meinst du?
Ja, ich glaube, dass... Das ist irgendwie Marketing-Sprech und die wussten nicht, dass das auch People of Color heißt.
Ach so, habe ich mich da vertan. Ja, also ich wittere ja sofort Rassismus.
Wenn das ist, glaube ich, ist so wie POS, Point of Sale, heißt das, glaube ich, Point of Care. Also, dass man da...
Wieder für den Point of No Return
angeht. PONR-Test, ja. Den sollten wir mal bei den Geimpften machen, richtig. Das machen dann aber die Pathologen ja schon dauernd.
Darf ich mal was ganz Grundsätzliches, bevor wir uns hier im Paragraphendschungel verlaufen? Mhm. Nur mal so ganz doof gefragt, ja?
Ja.
Wir waren doch erstmal durch 3G, waren wir doch ziemlich sicher. Das sollte doch alle schützen, richtig?
Ja.
So, und dann war das doch so, dass man sagte, nee, das mit dem 3G, mit dem Test, das taugt nichts. Mhm. Deshalb brauchen wir 2G, weil das mit dem Test nichts taugt. Jetzt haben wir also genesen und geimpft. Und jetzt sagen wir, nee, das mit genesen und geimpft taugt auch nichts. Wir brauchen 2G+, wir testen wieder. Mhm. Das heißt, das, was wir als unzureichendes Instrument aussortiert haben in 3G, ist die finale Lösung zur Heilung des unzureichenden Verfahrens von Impfen und Genesen. Mhm.
Ja.
Sehe da nur ich einen Widerspruch?
Nein, sicherlich auch noch 2 bis 3 oder 3 Millionen andere Deutsche, aber die meisten sehen wohl keinen Widerspruch. Es wundert mich auch. Ich meine, seit wir uns hier treffen, sagen wir mal, wir wollen eigentlich nicht über diesen Schwachsinn reden, weil wir von Anfang an ja sagen, also gut, der großartige, wie hieß er nochmal, PCR-Test? Ja, PCR-Test ist ja auch nicht so richtig nützlich. Gut, gehen wir mal auf die Hospitalisierungsraten, wie das heißt, meinetwegen, sind die Krankenhäuser voll? Nein, sind sie nicht. Sind die Raten hoch? Sind sie nicht hoch genug? Nehmen wir wieder den Test. Also eigentlich kann man es ja abkürzen und ich bitte trotzdem aber, dieses Dokument einmal anzugucken, wegen der schönen, wirklich liebevoll gemachten, vielen Spritzen, Grafiken.
Total übersichtlich, man versteht es auf den ersten Blick. Oder?
Man versteht überhaupt nichts, aber es gibt ja Details, die wir beide dann auch bemerkt haben, die ich sehr schön finde, wenn man sich fragt, mit wem darf ich mich denn noch treffen überhaupt? Du erinnerst dich, wir gucken gestern drauf, waren dann noch beide geistig fertig und verwirrt. Na, mit wem dürfen wir uns noch treffen? Ich muss noch einmal blättern, weißt du das noch?
Ich weiß es leider nicht mehr auswendig.
Ja, ja, es gibt dann diese IBE-Person, symbolisiert durch einen Menschen mit einer durchgestrichenen Spritze in einem roten Haus, der darf also gar nirgendwo rein. Wenn, darf er nur sich mit 2 weiteren Personen treffen. Dahinter steht, interessant, nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt. Das ist zwar so gemeint, dass man sagt, die haben zwar 2 Wohnungen irgendwie, aber sie sind trotzdem ja ein Paar und deshalb ein Haushalt. Und wenn man das Wort wörtlich nimmt, und das würde ich gern, dann würde das heißen, dass du und deine Frau und ich und meine Frau als nicht zusammenlebende Paare als ein Haushalt gelten. Und damit würden eigentlich alle Deutschen als ein Haushalt gelten. Das fände ich eigentlich dann ganz schön. Ja, wir sollten das ausnutzen, solange sie das noch nicht korrigiert haben.
Aber nur in Niedersachsen während der Winterruhe.
Ja, aber dürfen sich alle treffen. Alle
ich
nicht
mag
zusammen.
Ja auch den Booster-Check. Ja. Ja, den müssen wir nochmal, das muss man ja selber wissen, bin ich geboostert? Ja, da könnte ja sein. Ich glaube, es gibt 7 verschiedene Konstellationen, nach denen man geboostert ist. Ja. Zum Beispiel, wenn man eine Impfung Johnson & Johnson plus eine weitere hat und dann noch eine Booster-Impfung kriegt zum Beispiel. Oder wenn man eine Impfung genesen und dann noch eine Impfung hat. Oder wenn man 2-mal geimpft und genesen ist. Ich frage mich, wenn man 3-mal genesen ist, ist man dann auch geboostert?
3-mal genesen, warte. Das ist dieses grüne Männchen, ne?
Das ist das grüne Männchen, ja.
Das andere ist die Injectio Erecto, das ist die Pfizer-Spritze, oder?
Und dann geht's
Da gibt es noch eine liegende Spritze.
Rektus. Das ist dann,
ja, Entschuldigung. Kann ich, dann gibt es noch die liegende Spritze.
Ja.
Ja, die müssen wir wieder aufrichten. Und da, aber, ja, stimmt.
Ja, das Pfizer stimmt. Ja, auch ein Produkt, genau.
Ja, eben, sag ich ja. Das sind ja die vorne, die guten Spritzen. Dreimal ja. Pfizer ist irgendwie wow. Ja. Aber dann gibt es...
Die von stimmt. Johnson.
Es gibt nicht dreimal dreimal genesen.
Dreimal genesen gibt es irgendwie nicht, ne?
Nee, warum gilt das denn nicht?
Ich soll mir mal anrufen, also das sind für mich noch die
offenen Fragen. Das wären drei grüne Männchen, das hat auch was der... Von, ja gut, okay, also ja. Zweimal geimpft und genesen ist Booster erfüllt. Mhm. Oh ja gut, da rufe ich mal an. Also dreimal
ruf
genesen,
mal, ruf mal an.
Ob dreimal genesen auch gilt. Ja, wir sind uns einig, das ist, glaube ich jedenfalls, das ist... Das Ende, insofern, weil wir immer gesagt haben, wenn wir nicht aufpassen, dann bringen uns diese Beamten um. Also wir haben gesagt, wir müssen mal ein bisschen weniger Bürokratie wagen.
Ja.
Das hat aber leider nicht so richtig geklappt. Und jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo die sich gegenseitig übertreffen und überschlagen. Diese 50 Millionen Leute, die irgendwie für den Schnupfen einfach alles irgendwie rauf und runter verordnen wollen. Da kann man auch, das, was wir aufgeblättert haben, ist ja noch nicht der Maßnahmen, Bußgeld, Zugangs, sonst was Katalog. Also unterschätzt das nicht. Du musst, um das ganz zu verstehen, für diese zwei Wochen, da musst du noch weit mehr lesen.
Also. Oh, das ist aber auch ein bisschen anstrengend. Ich habe es ja nicht so mit dem Lesen.
Ja, na gut.
Gibt es das auch als Film?
Ja, es gibt das auch in leichter Sprache. Das machen wir jetzt nicht. Aber wolltest du doch nochmal. Leichte Sprache. Ja, herrlich.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal ernst bin, mir macht das Hoffnung. Und zwar, erstmal abgesehen davon, dass ich eine Herzschrittmacherpflicht für die 5- bis 12-Jährigen auch noch fordere, zur Vermeidung von Impfschäden folgen. Allen Ernstes, also es gibt ja Menschen, die sagen, das Corona-Zeug ist gut gemeint und es geht nur schief. Und dann gibt es welche, die sagen, das ist irgendwie böse gemeint und wird uns unser aller Leben kosten. Unterstellen wir mal, es gäbe so etwas wie den tiefen Staat, von dem man immer wieder hört, und böse Kräfte würden da sich schlimme Dinge ausdenken. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlich eher die klugen Leute wählen zum Ausdenken und zum Pläne schmieden als die doofen. Aber in der Umsetzung dieser ganzen Maßnahmen landet dann die große, tiefe Staatverschwörung auf dem Schreibtisch eines begnadeten Praktikanten in Niedersachsen, der dann sowas gestalten muss. Mhm. Ich glaube, dass die Unfähigkeit uns unendlich in die Hände spielt.
Meinst du, dass die Unfähigkeit die Inkompetenz der anderen uns retten wird?
Ja, ja. Ich bin fest davon überzeugt. Es ist doch ein Kuddelmuddel, es ist doch eine Hilflosigkeit, ein Wildwuchs. Das ist mir nochmal so deutlich geworden, auch bei Hannah Arendt, als ich das gelesen habe, wann haben eigentlich Revolutionen Erfolg? Und das Interessante ist, dass gar nicht, also dass die Friedlichkeit der Menschen, die auf die Straße gehen, ein ganz wichtiger Faktor ist. Und man liest dann immer wieder, ja, manchmal gibt es dann auch bewaffnete Revolutionen, aber das ist nicht der Punkt, sondern das ist der Punkt, wenn das Einvernehmen in den geschlossenen Reihen der Regierenden bröckelt und das eigentlich sich so langsam als marode erweist, bedarf es von außen gar nicht sehr viel, damit das zusammenbricht. Und ich habe das Gefühl, dass wir da relativ nah dran sind, dass das eigentlich nicht mehr so organisiert und koordiniert eigentlich alles läuft, dass die eigentlich schon wissen, dass es schief geht. Das hat Herr Peter Hane auch so großartig gesagt. Das war im Grunde eine Trivialität, die ich lange wusste. Aber er hat ja gesagt, die wissen ja, wer auf der Straße ist. Die wissen, wie viele auf der Straße sind. Ich glaube, also wie man so schön sagt, denen geht wahrscheinlich der Arsch sogar schon ein wenig auf Grundeis, weil sie spüren, dass sie die Meinungshoheit nach und nach verlieren. Und was mich dann schockiert hat, ich meine, nicht weil es mir neu war, sondern weil es mir nicht so klar gemacht hatte, die belügen uns, die Politiker. War dir das eigentlich klar? Ich dachte, da sind falsche Informationen in den Medien, aber wenn die sagen, das sind Nazis und so weiter, dann machen die das absichtlich. Hm. Ja. Ich dachte immer, das sind falsche Aussagen, aber dass tatsächlich da jemand sitzt und uns eiskalt und die Öffentlichkeit belügt, heißt doch eigentlich, dass er letztendlich hilflos ist. Also ich, ehrlich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass der ganze Spuk sehr schnell vorbei ist, der Corona-Spuk. Was ich auch interessant fand, wir hatten einen Tag, wo plötzlich alle Nachrichten auf der Tagesschau-App zum Thema Ukraine waren. Da war nichts mehr von Corona plötzlich. Ich habe das Gefühl, oh, jetzt sprechen wir gerade noch über die Fressefreiheit und dann
ja, das war gut.
Haben wir plötzlich Krieg. Ja? Ich glaube, die bereiten das nächste Ding schon vor.
Ja, das wird ja auch Zeit. Ich bin nicht ganz so optimistisch wie du, will aber auch nicht da irgendwas. Also ja, erstens ja, bin ich wie du optimistisch. Die Inkompetenz der Knallchargen wird am Ende diesen großartigen totalitären Plan zum Knallen bringen. Andererseits ist es ja so, das dürfen wir nicht verschweigen. Österreich geht ja eisern weiter. Also die Achsenmacht Italien geht auch weiter eisern irgendwie gegen die 50-Jährigen vor und sagt, die ist das jetzt Impfpflicht. Österreich hat das, glaube ich, auch verabschiedet, wenn mich nicht alles täuscht.
Mit einer Lotterie noch.
Ja, ja, der verbunden mit einer Lotterie. Aber erstmal ist es ja so, und das, was wir schon mal besprachen, was ich problematisch finde, auch an der Pressefreiheit, wobei ich in Klammern spreche, ich fand die Zäsur schon wichtig in diesem freudschen Versprecher, also Fresse, Komma, Freiheit, da war ja so das, was im Kopf war, es wurde ausgesprochen. Was wollte ich sagen? Achso, ja, dass wir uns nicht, nicht vergessen sollten, dass diese Leute nicht verantwortlich gemacht werden für die Lügen, die sie ihren Wählern auftischen. Also die lassen uns ja tatsächlich, so schätzen wir beide das ein, im Moment in eine ganz gefährliche Situation laufen, indem sie auch nicht anerkennen, dass es durchaus kritische Stimmen zu den Wachstumen gibt und die sich mehren und also wirklich überwältigende Hinweise, dass man das mal sein lassen sollte, dringend, schnell. Aber diejenigen, die das jetzt vorantreiben, wie unser allerliebster Psychopath, der da irgendwie jetzt Gesundheitssorgenpuppe spielt, die sind ja nicht verantwortlich gemacht. Wir haben ja in Deutschland diesen einmaligen Zustand. Wir sprachen mal darüber, dass ein Staatsanwalt tätig werden müsste, wenn man am Ende sagt, die haben ja gelogen. Ein Staatsanwalt gegen Politiker aber nur tätig wird, wenn der Justizminister das anordnet. Das ist ein Sonderzustand. Wir sprachen davon, dass in Deutschland ein Sonderzustand, weshalb der Druck auf die deutschen Politiker eben nicht so groß ist wie der auf die in anderen Ländern. Also das könnte das ein bisschen verzögern. Ich gebe dir am Ende recht, wir steuern auf viele andere gefährliche Probleme zu. Es wird eine neue, die Ukraine ist jetzt die neue mediale Story, aber auch das, um den Kreis zu Dänemark hier hin zu schließen, ist ja für mich persönlich, wenn ich das sagen darf, so dass ich sage, ja, es ist ja nicht das Einzige, was uns beschäftigt und beschäftigen wird. Also dieser ganze Corona-Irrsinn und diese angeheizte Hysterie. Auf uns kommen ganz andere Fragen zu im nächsten Jahr. Ich hatte dir auch gesagt, dass man mal so ein Fernwärmekraftwerk in Berlin ausschaltet, also zum Spaß, um mal zu gucken für einen Tag, wie ist denn das so? Und dann wird demnächst sicherlich auch noch mal aus Versehen im Sommer hoffentlich Detmold ausfallen oder so komplett. Also man sagt, dass die Heime und Krankenhäuser auch, und dann werden natürlich, weil da kein Strom ist, werden auch mal 50 Leute sterben. Also dass man sagt, die neue Lockdown und Blackdown und wir müssen aufpassen mit dem Klima, dass hier nicht im Winter das Licht ausgeht, Strategie, die sehe ich kommen, und das hat für mich auch dann, macht es mir leid, das dann zu verlassen.
Entschuldige, dass ich jetzt so weit weggeritten bin. Du bist noch nicht Teil der neuen Bewegung. Nein, du bist genau hingeritten, wo wir noch hin müssen. Es gibt ja Menschen, die zerbrechen sich für uns den Kopf. Ja, die fahren nicht Ski, sondern die gehen zum Arbeiten nach Davos.
Ja, ja. Ach so, ja, die, ja.
Unsere
ja,
unbehaarte Kanzlerin
ja.
war da.
Wir werden das irgendwann hinkriegen, ja. Die kahle Kanzlerin.
Die kahle Kanzlerin. Und ich hab das in Auszügen mir angehört,
ja.
Und mir ist Angst und Bange geworden. Da wurde von einer Transformation gesprochen,
ja. Die
stattfinden mag. Davon war ich jetzt noch gar nicht informiert worden.
Ja, und das ist interessant.
So nach meiner unmaßgeblichen Auffassung von Demokratie bin ich ja auch souverän. Ich bin ja auch das Volk. Du auch.
Ja,
ne? Und normalerweise sollte ja die Staatsgewalt, wenn nicht von mir ausgehen, doch so zumindest nicht über mich hinweggehen. Und Transformation, da hätte ich gerne zugestimmt. Was ist denn das für eine Transformation? Was wollen die denn mit mir?
Die Transformation?
Welche Transformation ist denn da gedacht?
Ja, ich habe das genau wie du auch angeguckt und gedacht, das ist schon seltsam, dass sich dann Klaus Schwab mit seiner Sockenpuppe da irgendwie auf die Bühne setzt und sagt, ich kann ja auch Bauchrednern.
Und jetzt redet Sockenpuppe diese, muss man, glaube ich, erklären.
Also das ist Olaf. Und,
Kasperle das Theater. Das heißt, du meinst, der Bundeskanzler hat gar nicht sozusagen persönlich formuliert und seine eigenen Gedanken mitgeteilt, sondern er wurde da auch inspiriert?
Es klang zumindest sehr inspiriert, weil die Worte, die er gewählt hat auf norddeutschem Englisch, sind ja original die aus Klaus des Schwaben Buches. Also das ist ja der in dem großen Reset auch vorgelegt. Also das ist unser Bundes-Olaf gerne die Speerspitze dieser Transformation sein möchte und der Vaccination. Also das wäre auch die...
Was für eine Nation noch?
Vaccination.
Ich dachte, die Nation, no Nation, no Nation, nee, no
borders. Nation, Vaccination.
Er hat Vaccination.
Vaccination.
Also was ist das?
Vaccination. Er hat gesagt Vaccination. Also er meint Vaccination, das ist nicht die Vaccination, sondern es ist die Vaccination.
Die Ossination?
Ja. Aber er hat, das haben ja alle verstanden, dass er Vaccination ist. Also
ich hab's nie.
Vaccination. Er wants to be the Speerspitze of the Vaccination Program. Und das hat mich auch geschockt, genau wie dich, also dass man sagt, was redet der denn da? Also er will jetzt die Transformation und die Vaccination und in Private Partnership, das, weil das auch eher die Staaten alleine nicht schaffen, das sind alles genau die Worte, die Klaus und Team Bill gewählt haben von Anfang an. Wir brauchen Private Partnership, als Staaten schaffen wir das nicht mehr, also das ist schon interessant. Und du hast recht, eigentlich ist er ja, auch wenn du ihn wahrscheinlich nicht gewählt hast, vertritt er ja doch uns so.
Ja, aber. Ja, oder diese kleine, verschwindend geringe, radikalisierte Minderheit der Sozialdemokraten, die denken, sie müssten gegen...
Ja, die hat er auch wieder angesprochen. Auch da in Davos hat er ja gesagt, das ist also eine kleine, ne, diese versprengte Minderheit von uns Doktortitel-Nazis.
Die SPD-Wähler.
Nee, nee, er meinte schon diese fünf Leute, also du, ich und noch drei andere und hier Silvia aus Forchheim. Mehr sind wir ja nicht, die auf den Straßen nicht einverstanden sind.
Mit Frank Walter hat ja auch gesagt, dass wir demonstrieren gehen sollen.
Frank Walter hat sich morgens überlegt, wie man denn mal einen Bürgerkrieg anstiften könnte. Wenn man schon nichts stiftet, war schon nicht schlecht. Also auch gut formuliert, ja.
Ich glaube, das ist ja auch sozusagen die Einlösung seines Neutralitätsgebotes als Bundespräsident. Ne?
Ja, er hat da schon, er stiftet da was.
Ich bin begeistert. Wollen wir in dem Zusammenhang auf die neue Oxfam-Studie verweisen?
Ja, mach mal, ich kenne die nicht. Was macht die?
Ich habe nur die Überschrift gelesen. Dass diese Pandemie zu einer Überlastung der Konten der Superreichen geführt hat. Dass wir deshalb einen Lockdown brauchen.
Ja, das ist sehr schön.
Also offensichtlich hat es ein paar Menschen gegeben, die durch ihren selbstlosen Einsatz für die Menschheit auch belohnt wurden.
Ja.
Und deshalb jetzt noch superreicher sind als vorher.
Ja, auch darüber sprachen wir ja schon mit dem wir sind alle reicher geworden auf der einen Seite als Meldung
und gleichzeitig
sind wir aber auch sehr viel ärmer geworden. Ja, die sind sehr, das ist gut, das gleicht ja auch einiges aus, wenn ich. Aber ich habe einen Punkt vergessen, darf ich den völlig unzusammenhängend noch machen oder auch nicht?
Bitte.
Nein, weil er als Frage eher gemeint ist, auch an die draußen, die besser rechnen können als ich, wenn jemand das checken mag. Ich habe, Herr Gassen hat ja gesagt, dass die Hausärzte, auch wenn wir jetzt nochmal auf Herr Gassen, Andreas Gassen ist dieser, durch die Mainstream-Medien auch gelegentlich laufende Kassenärzte-Vertreter. Mhm. Also du heißt Kassenärzte, du erinnerst dich? Das sind so die Hausärzte. Wenn die Kasse krank ist, dann nicht mal da irgendwie einen warmen Wickel drauf, ja. Nein, Herr Gassen ist der Vertreter der Kassenärzte, also Hausärzte, sagen wir. Ja. Ja, dem wird gesagt, diese Impfpflicht wird nicht über die Hausarzt- und kassenärztlichen Praxen durchgesetzt. Punkt. Das hat ja letzte Woche schon ein bisschen für Lärm gesorgt. Mhm. Und dazu habe ich nur dann die Frage, also ehrlich gesagt, was er denn eigentlich meint, mit wem und von was er da redet. Weil ich, wenn ich das hier so sehe, und ich möchte das mal ganz in schneller Form kurz darstellen. Also wenn ein Hausarzt wie unserer hier so, der irgendwie mit fünf angestellten Hilfsärzten die ganze Gegend versorgt, dann wenn der sagt, ach komm, für die Volksgesundheit, gehen wir jetzt mal am Wochenende boostern.
Ja, in seiner Freizeit.
Ja, in der Freizeit. Also er opfert seine Freizeit den Samstag, damit er die Durchimpfung der Bevölkerung schneller vonstatten geht.
Ist ja nicht jeder dreimal genesen.
Genau, weil du hast ja nicht immer diese drei grünen Männchen. Du sagst, wir brauchen auch noch welche, die geboostert werden. So, wenn ich mal überschlage, der arbeitet da 8 Stunden, kann pro Stunde 12 Spritzen reinsetzen, weil aufgeklärt müssen die ja nicht mehr werden. Die haben ja schon 2.
Stimmt.
Das geht ja schnell. Und wenn man dann auch noch, dann käme man, also alleine auf, weil es gibt Wochenendzuschläge für Spritzen. Das bringt dann 36 Euro pro Spritze. Das wäre nach meiner Rechnung so 3.500 Euro am Samstag. Und wenn man das mit 5 Kollegen macht, kommt man, glaube ich, auf 17.000. Also dass man sagt, dieser Einsatz für die Volksgesundheit wird auch ein bisschen honoriert. Und wenn man dann noch sagt, ich brauche diese anderen vier Ärzte, die mit mir Hausarzt impfen, das dürfen wegen des Ernstes der Lage auch Pensionäre sein. Ja, also man holt dann fünf Ärzte wieder aus dem Wohnzimmer, ist eh so langweilig Samstag, außer wenn man Sky hat, sonst ist er öde. Dann habe ich diese fünf Ärzte, die machen 18.000 Euro Umsatz. Und man muss es, ist auch hier tatsächlich der Fall, man muss es auch nicht in der Praxis machen, man kann das auch inzwischen nach nebenan verlagern. Hier findet das beim Tischler statt, in der Tischlerwerkstatt nebenan. Und da denke ich mir, wenn Herr Gassen dann sagt, diese 18.000 Euro für Rentner, also dieser Hausarzt macht im Grunde im Jahr 600.000, 700.000 Euro extra, wenn er 40 Wochenende durchimpft und wenn er dann die pensionierten Ärzte fürstlich entlohnt für das ganze Jahr neben ihrer Rente mit 10.000 Euro, kauft er sich davon natürlich auch noch vielleicht ein drittes und viertes Pferdegestüt. Und ich glaube nicht, dass dann Herr Gassen sich durchsetzen kann, wenn er sagt, die Hausärzte werden diese Impfpflicht nicht unterstützen. Ich glaube, dazu sind die Anreize doch möglicherweise.
Aber es ist erstmal rührend, dass er es trotzdem probiert.
Ja, ich finde das auch.
Und andererseits wäre es auch eine Frage der Demokratie, wenn die Mehrheit der Menschen das wollen.
Ja, das
scheint
ja
so zu sein. Wer sind wir, es ihnen zu untersagen? Wir sind
ein
freies Land.
Das ist eine große und wichtige Frage.
Ja.
Die wollen Lauterbach.
My body, my choice.
Ja, my minister, my choice. Also die meisten wollen ja auch weiter Herrn Lauterbach und finden ihn toll, entnehme ich der Presse. Also die haben das gewählt und sie möchten das auch so.
Ja.
Da schließt sich der Kreis zum Dänemark. Bleibst du denn hier?
Ach, hör auf.
Na komm, wir sind unter uns, also unser persönlich. Kommst du mit? Soll ich da noch gucken in einer zweiten Hütte, so wie hier?
Guck mal, ob du noch einen Schrank hast und einen
Glasorangensaft. Und Saft. Immer. Mein Wandschrank und mein Kühlschrank stehen hier immer offen. Nein, bleibst du hier?
Ach, frag mich doch nicht so schwere Dinge.
Ja?
Also immer lieber noch. Ich fühle mich... Bin wirklich jetzt hier angekommen. Ich meine Sorge ist, die Pandemie endet zu früh und ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Ich habe mich jetzt an diese Pandemie gewöhnt.
Ja.
Ich habe da jetzt irgendwie ein Thema drin gefunden. Wenn das jetzt aufhört, dann habe ich ja gar nichts mehr.
Mhm.
Ja, du kennst diese Hospitalisierungseffekte, dass Menschen selbst in totalitären Regimen befreit wurden aus Internierungslagern und nicht mehr raus wollten. Weil sie sich so dran gewöhnt hatten. Ernsthaft, das gab's, ne? Das war ein ganz schockierendes Ding. Und ich weiß gar nicht, wenn das jetzt von heute auf morgen aufhören würde, wie man sich dann fühlen würde, ob man nicht völlig verloren wäre.
Ja, du meinst bei mir, ja, stimmt, wir leben ja auch quasi davon, dass es diese Pandemie gibt.
Nee, wir leben ja im Grunde nicht. Das ist ja das Schlimme. Ich glaube, wir sitzen alle in so einem Wartezimmer zum Tod. Das hat irgendwie, zumindest jetzt für Menschen ohne G, ja, keinen Ausgang ins Leben rein, ne? Sondern wir sitzen da noch und warten irgendwie darauf, dass wir vielleicht... krank werden und genesen oder sterben oder sonst irgendwas, aber es öffnen sich ja keine Lebensbahnen, insbesondere für die Jugendlichen und Kinder nicht. Mhm. Ja? Also wer jetzt nicht mehr an die Universität darf oder keine Ausbildung machen kann, weil er diese Dinge nicht macht, für den öffnet sich keine Bahn ins Leben. Und das ist jetzt schon seit 2 Jahren so und ich denke, das wird auch noch eine Weile weitergehen. Und den Schaden, den wir da angerichtet haben in den Seelen der Kinder und der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, also den kriegen wir auch nicht mehr repariert. Ja, also ich habe das mit jungen Menschen diskutiert, in einem ganz anderen Zusammenhang und die haben dann berichtet etwa aus der Einrichtung frühkindlicher Bildung, wo eine ganz starke Regulation der Bewegung und der Kontakte stattgefunden hat bei den unter 3-Jährigen, was dazu geführt hat, dass die inzwischen Angst vor Fremden haben, weil ihnen offensichtlich suggeriert wurde, dass es bedrohlich ist, wenn ein Kind aus der anderen Gruppe ihnen auf dem Weg begegnen. Und dann kann man sagen, ja, das machen die schon. Und ich habe auch dann gehört, ja, die werden auch selbstständiger. Das tut denen total gut. Ja, also je weniger man die jetzt an Fürsorge und Kontakt haben, umso selbstständiger und kreativer werden die aus sich selbst. Das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, Menschen, die Masken tragen, sind schöner. Mhm. Das haben wir ja auch gelesen im Spiegel. Ja. Ja, also dass man auch der Katastrophe noch was abgewinnt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass dieser psychische Schaden die Qualität eines Traumas hat. Übrigens auch bei mir, ich bin ehrlich, also ich halte mich nicht mehr eigentlich für urteilsfähig im Hinblick auf große Lebensentscheidungen. Ich glaube, was ich mache im Moment, wenn ich was entscheiden würde, dass ich was Falsches entscheiden könnte. Ich glaube auch, dass wenn ich nicht entscheide, dass das falsch ist. Insofern triffst du mich ja völlig ratlos an, frag mich nicht so schwere Sachen. Ich bewundere dich für deine Entschlossenheit, tatsächlich. Und ich glaube auch, dass das richtig ist, was du tust. Aber ich krieg nichts hin.
Ja, wir, gut, also meine Entschlossenheit, ja, wir werden das sicherlich weiter verhandeln, öffentlich oder nicht öffentlich, aber also wo ich dann helfen kann, tue ich das. Also auch beim, ich verstehe das. Also ist bei mir auch nicht so, dass ich sage, ach ja, ich bin entschlossen und ich bin ja, das kann ich ja auch alles, ich mache das jetzt mal eben. Es geht mir wie dir. Also ich habe nur die, stehe vor, habe das Gefühl, wenn ich mich nicht bewege, ist es für mich tödlich. Wirklich im Wortsinne, das halte ich nicht aus, ich muss mich bewegen. Ob ich dann da ankomme oder ob ich dann auf dem Weg irgendwie der Sprung zu groß ist und ich abstürze, weiß ich nicht, aber ich habe keine Möglichkeit zu bleiben. Das ist,
ist ja der Kierkegaard-Gedanke, ne? Dass man eigentlich, also der bezieht das ja auf den Glauben, dass man sich in den Glauben nicht hin argumentieren kann über viele kleine Schrittchen, Argument, Argument und plötzlich bin ich bei Gott, sondern ich springe in den Glauben hinein. Und das ist, es geht gar nicht anders und das ist auch ein Wagnis, weil du nicht weißt, ob dich jemand fängt oder ob du im Abgrund landest, ne? Oder ob das richtig und falsch ist. Und ich glaube, dass solche existenziellen Entscheidungen auch in einem Sprung vollzogen werden müssen. Es gibt keinen zweiten Versuch, also jedenfalls nicht mehr in der gleichen Weise. Und es gibt eine offene Perspektive. Was mir nochmal so aufgefallen ist, dass es mir einfach schwerfällt, wegzugehen, ohne mich auf irgendwas zu freuen, wo ich hingehen kann. Also ich möchte lieber irgendwo hingehen, als irgendwo weggehen.
Ja, das sagte ich vorhin, dass ich auch mir zumindest einreden möchte. Und das ist, man kann es nicht nur mit einreden. Ich wollte ja schon immer mal nach Dänemark. Und
wolltest du das, wirklich, ne?
Ja. Ja, genau, das behaupte ich jetzt zumindest. Also da ich nicht immer tun kann, was ich will, will ich immer, was ich tue. Und deswegen...
Das klingt aber auch wieder nach einem Spruch aus Wege aus der Lebenshilfe.
Ja, gut.
Ja, sei die Veränderung, die du selbst nicht möchtest.
dieses Buch, das wird sehr dünn sein, aber wir werden das mal machen. Nein, genau. Die Grille spuckt nicht auf den Stein, der auf ihr liegt. Also so, das Ziel ist im Weg.
Der denn her?
Der weiß ich nicht. Das war so ein bisschen von Lao Tse. Wege aus der Lebenshilfe. Das wird schön. Das möchte ich gerne mit dir machen. So ein 96 Seiten Aphorismen, die keinen Sinn ergeben. Gut, aber dieser Sprung, also von Kierkegaard bis Dänemark, Kierkegaard heißt er wahrscheinlich, das kann ja auch keiner lernen, dieses Dänisch. Ja, also zurück dahin, und dass man, ich sage, ich mache das nicht, wenn ich ehrlich bin, mache ich das nicht freiwillig. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als einen Sprung zu riskieren und muss jetzt nur noch gucken, führt er ein bisschen weiter nach links, rechts oder wo führt er hin. Und da muss ich mich darauf einlassen und hoffen, dass es gut geht. Und nochmal, das heißt nicht, dass ich dich oder sonst wen im Stich lasse. Ich bin ein bisschen verärgert, obwohl ich vorher schon gesagt habe, ja, nicht über dich, sondern über den Zustand, was diese Leute... Billy und seine komischen Figuren, die ja hier eingesetzt werden und die Inkompetenten so machen, weil es mir auch tatsächlich für viele leid tut, also auch für mich, aber auch für meine Kinder. Und wenn ich höre, wenn ich kleine Kinder hätte, noch, die 2, 3 Jahre alt sind und ich mir sage, die sind ihr ganzes Leben hinter einer Maske aufgewachsen und in diesen Angstzuständen, das finde ich so unverzeihlich, ja, also von denen, die das durchziehen, fehlen mir fast die Worte, das ist ja schwer, aber dass du sagst, das ist ja, wenn du 3 bist und hast 2 Jahre deines Lebens hinter einer Maske und in Angst zugebracht, das sind 2/3 deines Lebens. Das ist so, als ob man uns 30 Jahre einsperrt oder 40.
Und da ist dann aber auch nicht nur der Bill schuld oder der Karl, sondern da sind auch die Leute schuld, die das umsetzen.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie erkaltet mein Herz als Vater oder Mutter sein muss, wenn ich meinem Kind diese Lebenshaltung vermittle. Also tut mir leid, denn es gibt die, die es mit uns machen und es gibt auch die, die es mit sich machen lassen.
Ja, aber da müssen wir ja nochmal dringend dran, dass man sagt, was ist denn eigentlich mit euch los? Also was macht ihr die ganze Zeit? Wir sind immer wieder an dieser Prämisse, man könnte durch Einsperren und Kinder hinter Masken stecken, könnte man ein Virus und den Tod und für immer besiegen. Was für ein Schwachsinn. Wir müssen ja mal grundsätzlich darüber reden, wie das Leben funktioniert und wo diese Leute alle ihren Verstand gelassen haben.
Dann machen wir mal eine eigene Sendung.
So eine 6-Stunden-Sendung irgendwie. So habt ihr euren Verstand an der Garderobe abgegeben. Also.
Ja, lassen wir es mal gut sein für heute.
Ja, habe ich dich deprimiert? Das wollte ich nicht.
Nein, aber es ist irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und ich hoffe auf die Bilder aus dem Labor.
Ja, ich werde das, ich werde ein Update schicken.
Ja.
Und wir hören nicht auf, egal wo wir beide sind, ob jetzt in Deutschland, Dänemark, es ist ja irgendwie, ich sorge ja auch nur für Sendesicherheit. Also falls Fancy Naser irgendwie dann auch noch Telegram abschaltet, dann senden wir aus Dänemark und mit 400 Mbit pro Sekunde, also noch besser als heute, bleiben dabei. Aber ich habe jetzt, darf ich dir, weil mir das auf dem Weg hierher an diesen Schreibtisch einfiel, darf ich einen Kästner irgendwie noch zum Abschluss diesen Einsatz? Kannst du mitsprechen? Bei Kästner? Liest du Kästner Gedicht? Du bist
auf der Ich kann es nicht auswendig.
Wenn nee, ich setze mich sehr gerne zwischen Stühle und säge an dem Ast, auf dem wir sitzen. Ich gehe durch den Garten der Gefühle, die tot sind, und bepflanze sie mit Witzen. Ich finde, in diesem
Das Sinn, hat er doch für uns geschrieben.
Ja, genau. In diesem Sinne sollten wir nicht aufhören.
Nein. Es war schön mit dir.
Gleichfalls. Halte dich tapfer und wir sprechen uns. Wir sprechen uns noch. Bis später.
Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.